kann mit Harry Potter nichts anfangen. Nicht wegen der Kontroverse um J.K. Rowling, sondern generell nicht. Harry Potter und der Feuerkelch, Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter and the Fate of Atlantis, das habe ich alles nie gelesen und die Filme höchstens mal nebenher gesehen. Und ja, kleiner Scherz, Fate of Atlantis, das war natürlich Lara Croft. Doch nun ist mit Hogwarts Legacy ein Harry Potter-Spiel ausgerechnet in dem Genre erschienen, was ich mit am meisten liebe, den Open-World-Rollenspielen. Und nicht nur das, es scheint auch noch ziemlich gut geworden zu sein. Also wollte ich auch mal sehen, wie gut dieses Hogwarts Legacy denn ist für jemanden wie mich, der keinerlei Beziehung zu diesem Jungen mit Blitznarbe hat. Abgesehen davon, dass früher, als ich noch eine Brille getragen habe, Leute zu mir meinten, ich sähe aus wie Harry Potter. Und was soll ich sagen, ich bin hin und her gerissen, gerade was die Open-World angeht. Ich habe Lob für das Open-World-Design gelesen, aber eigentlich, also das muss ich diskutieren. Auch im Vergleich mit dem anderen Open-World-Spiel, das Anfang 2023 erschienen ist und das ich auch gespielt habe, nämlich Forspoken. Versammelt habe ich deshalb unser Verfassungsgericht, also das Gericht derjenigen, die unsere Testberichte über Hogwarts Legacy für GameStar und GamePro verfasst haben. Gerade eingetroffen auf Gleis 9¾ ist Nathalie, herzlich willkommen.
Hallo.
Und live zugeschaltet aus dem Berliner Zaubereiministerium, hallo Dennis.
Hallihallo.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr beiden da seid. Ich möchte eines vorwegschicken für euch alle da draußen, wenn ihr Näheres wissen möchtet über die Kontroverse um die Harry Potter Autorin J.K. Rowling, dann springt entweder 3 Podcast-Folgen zurück, als wir zuletzt über Hogwarts Legacy gesprochen haben, da dröseln wir euch das auch nochmal in der Kurzfassung auf, oder ihr verfolgt die Berichterstattung bei GameStar und GamePro, Links dorthin gibt es auch in den Shownotes. Eins möchte ich aber an dieser Stelle kurz ansprechen. Wir hatten beim Spielen der Preview-Version von Hogwarts Legacy den Eindruck, dass sich Avalanche Software zumindest um diversere Charaktere bemüht hat. Dennis, setzt sich dieser Eindruck im fertigen Spiel denn fort?
Er setzt sich fort. Man merkt schon, dass sie recht viel Wert auf einen diversen Cast gelegt haben. Also sei es jetzt irgendwelche Schülerinnen, sei es die Professorin. Es gibt auch eine Quest, beziehungsweise es gibt auch eine recht prominente Transperson im Spiel, auch mit einer Nebenmission. Es ist ein recht diverses Spiel. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass sich über den kompletten Spielverlauf, dass es sich nur um diverse Themen dreht. So ist es auch nicht. Aber sag mal so, ich glaube, in jedem anderen Spiel wäre es auf jeden Fall auch aufgefallen, dass da nicht eben nur, was weiß ich, weiße Personen rumlaufen. Also also für mich ist es ein recht diverses Spiel. Ja.
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen, weil ja, ich kann es unterstreichen, es ist ein sehr diverser Cast. Also es gibt unterschiedliche Ethnien, es gibt homosexuelle Charaktere, es gibt diese Transperson. Einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Spiel ist blind und läuft mit seinem Zauberstab in Hogwarts immer rum und sendet so quasi Echolokation aus. Das ist ziemlich cool. Was ich mich halt frage, ist, wenn die Kontroversen nicht gewesen wäre, wie würde das Spiel dann aussehen? Ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn Inklusion einfach eine Form von Statement ist in Spielen. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass das öfter einfach dabei ist und kein so großes Tamtam draus gemacht wird. Also, dass es einfach komplett natürlich ist, dass auch diverse Charaktere einfach in dieser Welt vertreten sind. Was das angeht, finde ich, hat Hogwarts Legacy trotzdem einen guten Job gemacht, weil zum Beispiel diese Transperson, die man da trifft, es ist halt einfach so, es wird nicht von Anfang an thematisiert, es kommt dann im Laufe der Gespräche irgendwann raus, aber es ist erstmal so und das finde ich sehr, sehr schön. Ich würde mir halt, wie gesagt, einfach nur wünschen, dass wir das auch öfter einfach so mal in Spielen haben und nicht als Antwort auf irgendeine Kontroverse oder irgendwelche Probleme, die auftauchen.
Sie haben ja jetzt leider bei Avalanche dieses Problem, ne, dass es diese Kontroverse gibt. Vielleicht hätten sie es ja auch so gemacht, aber natürlich muss man es jetzt auch im Lichte dessen betrachten, weil man eben auch weiterhin, wir hatten es im letzten Podcast ja schon gesagt, die Marke Harry Potter nicht trennen kann von ihrer Autorin. Also ne, das gehört ja weiterhin J.K. Rowling. Die Entscheidung, wie ihr damit umgeht, auch das hatten wir beim letzten Mal noch viel mehr ausgeführt, liegt weiterhin bei euch da draußen. Ne? Also was ihr daraus für euch ableitet, wie ihr auch mit diesem Spiel umgeht. Was wir tun können, ist einfach nur, es für euch anzuschauen und ja, für euch zu beurteilen, wie es ist. Einerseits, was diese Kontroverse angeht. Und da würde ich jetzt auch diese Buchseite umblättern. Und andererseits natürlich, was die spielerischen Qualitäten angeht von Hogwarts Legacy. Und da hatten wir ja in unserem letzten Podcast, Nathalie, sehr viele Sorgen und Skepsis. was die Qualität angeht. Wie froh bist du denn jetzt nach all den Trailern, Gameplay-Szenen und sonstigem und natürlich dem Anspieltermin, den du hattest, endlich mal über dieses komplette Spiel reden zu können? Und wie gut ist es jetzt?
Ey, ich bin so froh, dass ich so daneben lag mit meinen ganzen Einschätzungen im Vorfeld. Es hat sich, also ich finde das grandios umgesetzt. Es ist die beste Lizenzumsetzung, die ich je gespielt habe. Oh. Ich finde, es ist einfach sehr, sehr, sehr gut eingefangen. Man merkt einfach, dass da Fans für Fans dran gearbeitet haben. Man merkt wirklich in den kleinen Details, die in dieser Welt versteckt sind, die vielleicht Leute, die gar nichts mit Harry Potter anfangen können, übersehen könnten, aber für Leute, die halt wirklich tief drinstecken, die werden da so viel entdecken können. Und das ist einfach, also es fühlt sich einfach magisch an. Und die ersten Spielstunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe, dachte ich mir schon, okay, das fühlt sich jetzt mal ganz anders an als die Preview-Version, weil die hatte mich ja gar nicht abgeholt. Und ich bin wirklich verdammt froh, dass es sich als sehr, sehr gutes Spiel mit kleineren Mängeln, ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben für Hogwarts Legacy Teil 2 oder so. Aber ich bin rundum sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich genieße es jetzt auch gerade nach dem Test. Das war ja wirklich ein Ritt. Wir hatten ja nicht allzu viel Zeit dafür. Mhm. Ich genieße es jetzt auch wirklich einfach nur, entspannt durch diese Welt zu laufen und einfach zu gucken, was darin so passiert. Weil ich musste echt ein bisschen durchrushen, damit ich die Hauptstory durchbekomme. Mhm. Ja, aber ich bin sehr, sehr happy. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt im Podcast endlich mal was Neues erzählen kann. Weil ich habe mir schon gedacht, okay, zwei Hogwarts-Podcasts so dicht hintereinander. Was wirst du dann jetzt nochmal sagen? Ja, habe ich ja eigentlich schon letztes Mal erwähnt, aber nein, heute kann ich endlich neue Sachen erzählen.
Ist ja auch schön, Recht zu haben, ne? Also das wär auch schön gewesen, aber noch viel schöner ist es, Unrecht zu haben, zumindest was Sorgen angeht, ja. Sich das nicht bestätigt. Dennis, ihr seid, jetzt muss ich kurz, ne, um das einzufangen, wir wissen, dass Natalie Harry Potter Fan ist und das Universum gut kennt. Dennis, wie ist denn das bei dir? Kommst du auch aus der Harry Potter Fan-Ecke und geht's dir genauso?
Also ich war einer der Personen, die nachts um 24 Uhr vor der Bibliothek standen und sich quasi das neue Buch ausgeliehen haben oder beziehungsweise gekauft haben. Ja, also ich ja, ich gestehe, ich bin auch kompletter Harry Potter Fan. Also wirklich mit dem ersten Buch damals beim Freund ausgeliehen und dann zweiten sofort geholt, als es rausgekommen ist. Die Filme mehrfach gesehen. Also ja, Harry Potter hat früher wirklich einen ziemlich großen Teil in meinem Leben eingenommen. Auch die Spiele, gerade so auf PS1, alles gespielt. Letzten Jahren natürlich nicht mehr so wirklich und bin da voll Harry Potter Fan früher. Und ich gehe da komplett mit. Also für mich ist das Spiel auch einfach ein Traum für Harry Potter-Fans. Jetzt mal abseits der ganzen Kontroverse. Aber es hat mich sehr, sehr abgeholt. Ich habe vorher schon gesagt, wenn dieses Spiel es schafft, mich wirklich mit einer schönen Hogwarts-Open World, also jetzt das Schloss selber, mit vielen kleinen Geheimnissen abzuholen, dann reicht mir das fast schon vollkommen aus. Weil wir sprechen ja hier auch so von zwei Open Worlds in einer. Kommen wir ja bestimmt nochmal drauf. Aber dieser eine Punkt, durch dieses Schloss sich bewegen, durch die Schule sich bewegen, und immer wieder was Neues, Kleines zu entdecken. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und also ich hatte wirklich viel Spaß bislang mit dem Spiel. Also ich bin jetzt auch durch in alles und hab natürlich noch nicht jede kleine Aufgabe gemeistert, weil das Spiel ist einfach zu riesig. Also bislang voll abgeholt. Und ich bin froh, dass es nicht wieder so ein Lizenzmüll geworden ist. Mhm. Weil das muss man ja auch sagen, da sind wir ja schon sehr gestraft in den letzten Jahren. Nee, ist es sehr gut geworden, finde ich.
Ich kann das tatsächlich nachvollziehen, auch wenn das beste Lizenzspiel aller Zeiten Star Trek Bridge Commander ist, brauchen wir nicht drüber reden, das wissen wir alle. Aber ich kenne ja dieses Universum wirklich nur sehr oberflächlich. Natürlich weiß ich grob, worum es geht in Harry Potter, aber all die, sagen wir mal, all die Details und solche Sachen sind halt lost für mich, ne? Wenn man dann irgendwie im Archiv über diesen Altar stolpert, in dem der Feuerkelch ist und so ein Zettel sagt dir das dann auch, den man da einsammeln kann, eine von den Sammelaufgaben. Ja, like I care, ne? Also Feuerkelch, ja, ich weiß, ist das nicht ein Buchtitel auch? Ja, schön für euch. Aber gerade dieser Punkt mit den beiden Open Worlds ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil das für mich eigentlich auch ein Fingerzeig ist, wie man Leute sehr gut in so eine Welt einführen kann. Also gerade wenn man auch Leute wie mich, die jetzt halt ohne große Erwartungen, aber ohne große Detailkenntnis da reingehen. Hogwarts ist der Wahnsinn. Also die Schule an sich, einfach nur die erste Stunde in diesem Spiel habe ich nur damit verbracht, in diesem Schloss rumzulaufen und mir die Details anzuschauen. Also all die kleinen Dinge kannst du ja dann auch irgendwie in den Klassenzimmern dir diese ganzen, die Reagenzien anschauen, die da rumstehen oder die Bücherstapel natürlich oder irgendwelche Glaskästen mit irgendwelchem Zeug drin. Ja, das ist alles nicht interaktiv, es ist eine Kulisse. Nichtsdestotrotz, man merkt, wie viel Liebe zum Detail die da reingestopft haben. Und dann läufst du durch Gänge mit so, wie heißt es, Wandteppichen, ne, mit so Wandteppichmotiven und guckst dir die an und dann kommst du irgendwie an so einer Troll-Ritterrüstung vorbei und denkst, ja, was ist das denn? Oder an so einem natürlich bewegten Bild, ja, dass es die in Harry Potter gibt, das weiß ich, dass so bewegliche Bilder mit kleinen Animationen drin, die wiederholen sich auch, ja, also dann hängt dasselbe Bild einmal da im Treppenhaus und dann hinten nochmal in irgendeinem Büro, aber ist egal, ja, es steckt so voller liebevoller Dinge, dass es, also zumindest ging es mir so, dass es mir Spaß gemacht hat, alleine mich nur durch diese Mini ist sie nicht. Nee, ehrlich gesagt, Hogwarts ist nicht Mini. Also schon, das Schloss ist, es ist so, also das ist dann für mich wieder der Nachteil, weil nachdem ich einmal durchgegangen bin, staunenden Auges, wie durch so einen Vergnügungspark, danach bin ich schnell gereist, weil ich mir zu allem, was in Hogwarts stattgefunden hat, weil ich mir dachte, ah, nee, aber jetzt nicht noch mal hier den Turm hoch und dann da hinten durch den Gang und dann links wieder runter, dreimal um die Ecke durchs Klo und dann, ne, also dann sind die Wege doch schon sehr lang. Ich glaube, das ist auch eines der Probleme, die sie gesehen haben, so bei der Entwicklung des Spiels. Es gilt nämlich insgesamt für Hogwarts Legacy. Wege wären recht lang, wenn man sie nicht abkürzt. Aber nichtsdestotrotz, also was du in diesem Schloss alles sehen und erleben kannst, bis hin zu Peeves, ne, diesem Poltergeist.
Ja.
Das ist fantastisch.
Das ist so gut, weil der ist ja in Filmen wurde er ja komplett ignoriert. Und ich weiß nicht warum, weil Peeves war in den Büchern schon immer sehr, sehr cool und war ja auch in den ersten Harry Potter Spielen. Es war ja auch, es gab ganze Level, wo Peeves dich irgendwie schikaniert hat und du da so ein Jump'n'Run-Rätsel lösen musstest mit ihm. Mhm. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Peeves in Hogwarts Legacy wieder seinen Auftritt bekommen hat. Und generell die Geister haben mich so beeindruckt, muss ich sagen. Es ist so cool, diese kleinen Geschichten einfach mit anzuhören und mit anzusehen. Man sieht zum Beispiel die graue Dame und ihren Geliebten, wie er sie irgendwie hintergeht und dann mit einer anderen Geisterfrau tanzt und sie steht irgendwo weinend in der Ecke und dann haben die später irgendwo eine Auseinandersetzung und trennen sich und es ist alles so herzzerreißend. Oder man sieht, wie der fast kopflose Nick versucht, den Hauselfen des Schulleiters dazu zu überreden, ja auch mal seine Büste ein bisschen zu entstauben. Es gibt halt einfach so viele kleine Szenen, die man beobachten kann. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Und ganz kurz zu dem Schnellreisesystem. Das, finde ich, ist etwas, was halt sehr besonders ist bei Hogwarts Legacy, dass sehr viele von so kleinen Spielmechaniken einfach sich sehr gut in diese Welt eingliedern. Weil es ist halt kein aufgesetztes Schnellreisesystem, sondern dieses Flohpulver-Netzwerk existiert ja tatsächlich in der Welt der Zauberer als Schnellreisesystem. Das heißt, es fühlt sich sehr authentisch an und ich fühle mich auch nicht schlecht, wenn ich schnell reise. Weil normalerweise in Open Worlds denke ich mir, ja, das hat jetzt voll die Immersion gebrochen, dass ich da nicht mit meinem Pferd hingeritten bin, sondern irgendwie ein Dorf angeklickt habe und da gelandet bin. Und hier ist es halt gar nicht der Fall. Und ich glaube, das trägt auch sehr, sehr viel zu dieser ganzen Magie dieser Open World bei.
Das ist aber ein spannender, Dennis, du bist gleich wieder dran, merkt ihr unbedingt, was du sagen wolltest. Das ist, finde ich, ist ein sehr spannender Punkt, weil ich kenne dieses Flohpulver nicht, wusste nicht, dass es das gibt in diesem Universum.
Da gibt es auch ein anderes Beispiel, Levelbegrenzungen. Oder in Hogsmeade zum Beispiel kann man ja nicht fliegen. Und das ist aber nicht einfach nur eine unsichtbare Wand, wie es in jedem anderen Open-World-Spiel wäre, sondern man sieht, wenn man mit dem Besen zum Beispiel über Hogsmeade fliegt oder auch an den Rändern von der Open World, dass da so ein, das schimmert dann so, weil das ist einfach so ein Schutzzauber. Den gibt's halt in der Welt auch, dass du verhindern kannst, dass jemand irgendwo reinkommt zum Beispiel oder dass verhindert wird, dass Muggel das Dorf sehen oder dass du da nicht fliegen kannst oder. Das heißt, es macht alles Sinn und das finde ich sehr, sehr schön, dass das so einfach eingearbeitet wurde.
Krass, ich habe hier eine Liste in meinen Notizen, die trägt den Titel Dumm. Und dann kommt so eine Punkteliste von Sachen, die mich stören. Und das Flohpulver war da nicht dabei, weil beim Flohpulver denke ich mir halt so, naja, mit Magie kannst du alles erklären. Ne? Natürlich ist es immer gut, wenn ein System nicht aufgesetzt ist, rein mechanisch, sondern in der Welt verankert ist. Aber wenn du sagst, es ist eine magische Welt, dann kann ich ja da erfinden, was ich möchte. Mhm. Ja? Es gibt jetzt einen magischen Spiegel, der das Aussehen deines Charakters jederzeit ändern kann. Ja? Klar, natürlich, in einem Sci-Fi-Szenario geht das ja genauso. Ne? Also alles, was irgendwie spielmechanisch möglich ist, kannst du halt, ja, der Zeit-Zurückspulstein in meiner Hand ermöglicht, dass ich den Spielstand speichere. Hallo, Shadow Gambit.
Es gibt den Zeit umkehre in Harry Potter. Also Harry Potter ist perfekt für solche Spielmechaniken. Da ist alles erklärt.
Da hat mich, also diese Flohgeschichte hat mich aber auch nicht gestört, weil das ist ja auch nett gemacht mit dem, dass die Schnellreisepunkte dir immer noch so einen Spruch mitgeben, irgendwie von ihrer Erfinderin, die da verewigt ist als sprechendes Relief. Das ist wirklich nett. Das ist eines dieser schönen Details. Aber diese hier darfst du mit dem Besen nicht hinfliegen Glocken, das fand ich wirklich dumm. Weil dann fliegst du halt, das gilt ja auch nicht nur für irgendwelche geschützten Orte, wo ich sagen würde, Hogsmeade, das Dorf. Okay, ich würde sagen, die Einwohner hätten vielleicht was dagegen, wenn ich da rumfliege. Und okay, wenn es eine Burg gibt, in der irgendwie dunkle Zauberer ihr Unwesen treiben, dann ist es auch nachvollziehbar. Aber warum denn die Berge? Also es ist ja auch so, wenn ich halt versuche, in dieser Open World draußen mit dem Besen über den Berg zu fliegen, sagt es mir auch, bitte flieg nicht über den Berg. Ja, weil ich halt erst später in der Story auf die andere Seite von diesen Bergen komme. Und dann ist es halt so, dann ist es wieder so eine Mischung aus Mechanik und doch wieder ein Invisible Wall, der halt irgendwie begründet wird. Nichtsdestotrotz, absolut. Dennis, jetzt, wie ging's denn dir mit diesen beiden Open Worlds? Wie lang bist du noch durch Hogwarts gelaufen und wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ab jetzt nur noch Schnellreise?
Ich muss sagen, sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Weil du hast ja gerade gesagt, ja, dass die gerade auch Hogwarts sehr, sehr groß ist. Du brauchst immer sehr, sehr lange, bis du irgendwo bist. Das ist komplett richtig. Und ich bin auch wirklich oft mit dem Flohnetzwerk einfach von A nach B gereist. Aber ich bin auch so oft einfach dieselben Gänge nochmal abgegangen, weil du immer wieder Kleinigkeiten entdeckst. Ja, und das geht von kleinen Rätseln. Es gibt ja wirklich, wenn du Hogwarts durchläufst, da gibt es ein paar Rätsel, die sind so ein bisschen versteckt. Dann gibt es welche, die sind sehr, sehr offensichtlich. Da hast du dann irgendwelche Rätseltüren, wo du so ein bisschen so ein paar Zeichen kombinieren musst. Du hast verschiedene Truhen, wo du überlegen musst, wie du die aufbekommst. Da gibt's viele Rätsel auf der einen Seite, aber auch einfach so viele kleine, ja, Easter Eggs, die du beim ersten Mal überhaupt nicht entdeckst. Hab ja gerade eben schon diese Rüstung angesprochen. Das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gemerkt. Ich bin also durchgegangen, habe irgendwie gemerkt, okay, die bewegen sich so ein bisschen und die necken sich so ein bisschen. Also da stehen eben so zwei Rüstungen und du hast irgendwie den Anschein, okay, die mögen sich nicht, was ist da los? Und du gehst weiter. Und da bin ich dann irgendwann nach zig Stunden wieder durchgelaufen. Einmal hat die eine Rüstung der anderen einen komplett über den Latz gezogen und hat sich komplett zerstört. Du stehst also so, was passiert hier gerade um mich herum?
Das ist
einfach fantastisch. Und gerade auch die Geister, die Wandbilder. Es gibt so viele kleine Details in diesem Spiel, die mir wirklich erst nach Stunden aufgefallen sind. Und wenn das gegeben ist, also wenn ich nicht immer nur pur die gleichen Gänge ablaufe und da passiert überhaupt nichts mehr, weil das mache ich auch in keinem Open-World-Spiel mehr. Da wird die Schnellreise genutzt und fertig ist. Und so habe ich es dann teilweise auch in der Open-World, also in der Open World außerhalb der Zauberschule auch gemacht, weil da siehst du eben diese kleinen Details nicht auf den ersten Blick. Da musst du schon wirklich in diese Locations hingehen. Aber in Hogwarts selber laufe ich jetzt noch nach über 50 Stunden durch die Gänge durch und entdecke immer noch neue Sachen. Und das ist ja wirklich genau das, was ich vorher wollte. Einfach diese Magie, diese Liebe zum Detail, dass die im Spiel ist. Und das hat mich komplett abgeholt. Das andere, die Open World außen drum, also mit den Barrieren bei den Bergen, da bin ich auch komplett bei dir. Also ich finde es ja auch schön, dass sie wirklich alles im Spiel erklären, selbst dass es kein Quidditch gibt, weil ein Verbot, weil zu gefährlich. Also sie sparen die Themen nicht aus, sie sprechen sie an. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und ja, du kannst mit Zauber alles erklären. Und ja, dass man jetzt da bei den Bergen so komisch hängen bleibt. Ich meine, auf der einen Seite, irgendwo musst du die Open World auch begrenzen. Das verstehe ich dann wieder, wie sie es gemacht haben mit dieser roten Barriere. Ja, geht so. Hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Auch, dass man über Hogsmeade nicht drüber fliegen kann. Das ist zwar erklärt, aber da habe ich mir auch so gedacht, komm, lass mich da einfach hier drüber fliegen und gut ist. Das sind für mich immer so Sachen, wo ich denke, okay, da kann man vielleicht auch mal einfach einen Schritt von der Vorlage weggehen und einfach dem Spielspaß zugute, dass man einfach drüber fliegen kann. Aber das sind eben so Kleinigkeiten. Was eben so ein bisschen mein Zwiespalt ist, ist eben einmal die Zauberschule selber und einmal die Open World da draußen drum. Also da hatte ich auch, ich habe ja einen Vorabtest erst geschrieben. Und du wirst ja wirklich mit Aufgaben, Sammelaufgaben, also wirklich so typische Assassin's Creed Sachen vollgeballert. Also fliege durch Ballons durch, lande auf irgendwelchen Plattformen, löse kleinere Rätsel. Und das hat mich wirklich auch über viele, viele Stunden einfach nur gut unterhalten, weil es eben auch so viele verschiedene Arten von diesen Sammeldingern oder Nebenaufgaben gibt. Aber irgendwann habe ich mir dann so auch gedacht, das ist dann doch ein bisschen zu viel und hätte das nicht ein bisschen weniger machen können. Also man bekommt ja auch immer ganz coole Items, Kleidungsstücke vorwiegend oder Objekte für den Raum der Wünsche, wie man einrichten kann. Aber es ist dann doch ein bisschen zu viel. Also das wird wahrscheinlich Personen, die jetzt nicht so viel Videospiele oder Open-World-Spiele spielen, wird das nicht so sonderlich stören. Wahrscheinlich, ja. Aber wenn man schon viele Open-World-Spiele gespielt hat und dann wirklich von diesen ganzen Questmarkern überflutet wird und gerade wenn man zum Beispiel diesen Aufdeckungszauber in der Luft wirkt, dann sieht man wirklich, wie viele Marker das wirklich in dieser Open-World sind. Und das ist schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja komm, dann lieber ein bisschen weniger Spiel, dafür vielleicht ein paar coolere Aufgaben, ein paar coolere Nebenaufgaben noch rein. Das hätte mich dann über wirklich so diese 30, 40 Stunden noch mehr abgeholt. Aber das ist dann für mich ja, auch schon wieder meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ich für mich ja wirklich dieses detailverliebte Hogwarts selber habe und muss auch sagen, man muss die ganzen Sachen auch überhaupt nicht machen, weil das Spiel ist jetzt nicht so ausgelegt, dass du deinen Charakter bis ins kleinste Detail hochleveln musst. Von daher, es ist nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber es hat mich jetzt auch nicht so wie in anderen Spielen gestört.
Ja, ich war auch so ein bisschen hin und her gespalten, was die Nebenquests und Nebenmissionen angeht in der Open World konkret. Ich find's ein bisschen schwierig, dem Spiel da einen Vorwurf zu machen, weil ich halt der Meinung bin, das sind alles Bonusaufgaben. Also ich habe sehr viel natürlich Zeit beim Testen auch rein investiert, die Hauptstory voranzubringen. Und ich finde, wenn du dich hauptsächlich auf die Story und die großen Quests konzentrierst, und vor allem sehr, sehr wichtig, die Minimap ausstellst und die Icons in der Welt, dann sind diese Nebenaufgaben absolut fantastisch. Ich finde, Hogwarts Legacy kreiert einfach einen sehr, sehr guten Spielfluss. Und ich habe einfach gemerkt, wie mir das. Also, ich bin der größte Feind von so Sammelkram in Open Worlds. Ich hasse das wie die Pest. Aber hier hatte ich einfach so viel Spaß daran. Das liegt zum einen daran, dass das einfach sehr kreativ umgesetzt wurde. Also auch die ganze Welt, obwohl sie eine Kulisse ist, sie ist einfach wunderschön anzusehen. Aber auch die ganzen Sachen, die man macht, die sind sehr clever teilweise umgesetzt mit den Spielmechaniken, die man halt hat, mit den Zaubern oder was auch immer. Das sind kleine Schatzkartenabenteuer, das sind kleine Rätselchen, die man machen kann. Versteckte Höhlen oder. Und das macht alles sehr, sehr viel Spaß, wenn man das quasi so im Vorbeilaufen mitnimmt. Also wenn man sich das nicht wirklich auf der Karte raussucht und sagt, ich gehe da jetzt hin und klapper das jetzt ab, wie in vielen Open Worlds, sondern halt wirklich sagt, okay, ich bin jetzt halt im verbotenen Wald. Oh, was ist denn das da hinten? Schaue ich mir mal an. Ach cool, ein kleines Rätsel. Dann laufe ich weiter. Oh, was ist denn hier? Ich folge mal den Schmetterlingen. Das macht so viel Spaß. Und ich finde, man muss halt sich nicht zu sehr damit beschäftigen. Also man verfällt nicht in so einen stumpfen Grind und macht einfach nur stumpfe Sammelaufgaben, um irgendwie voranzukommen, sondern man kommt echt gut durch die Hauptstory, wenn man das nur so nebenher hin und wieder mal macht. Und wenn man dann halt nach 40 Stunden immer noch Bock hat, mehr Zeit mit dieser Welt zu verbringen, dann kannst du es machen. Deshalb war das für mich auch kein Abwertungskriterium, dass ich sage, oh, das ist vollgestopft mit irgendwie immer gleichen Quests oder so, sondern ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr schöner Bonus, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das andere ist halt auch noch, dass alles, was ich in dieser Welt mache, zahlt ja auf dieses Handbuch, das wir vom Zaubereiministerium bekommen haben, zahlt darauf ein. Das heißt, ich kriege XP-Punkte, ich kann im Level aufsteigen, und dann hat dieses Handbuch ja wie so kleine Battle Passes noch für jede Aufgabe. Das heißt, wenn ich irgendwie 15 Seiten in Hogwarts eingesammelt habe, kriege ich einen schicken Hut. Und das motiviert mich. Also da hatte ich mega Bock drauf, weil auch dieses Transmog-System und diese Kleidung in Hogwarts Legacy einfach so fantastisch ist. Ich glaube, ich habe mich noch nie so oft umgezogen wie in Hogwarts Legacy. Absolut. Weil ich einfach jeden Hut jetzt, da musste ich jetzt ein passendes Outfit raussuchen dafür. Ich bin auf einer Quest in einem Dungeon. Ich hatte 4-mal umgezogen, wie in so einer Oscar-Party oder so. Es motiviert mich halt enorm. Und das hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange bei einem Spiel nicht. Dass ich einfach wirklich Lust hatte, diese Welt zu erkunden und zu schauen, was steckt denn da jetzt hinter diesem Hügel und was ist da in dieser Höhle verborgen? Oh, wie löse ich dieses Rätsel? Es ist einfach eine Welt, die mich wieder so ein bisschen Kind sein lässt und mich so einlädt, das alles zu erforschen und herauszufinden, ohne mich zu überfordern und ohne mir das Gefühl zu geben, so du musst jetzt irgendwie eine Checkliste abarbeiten.
Ja! Es ist,
Ja, es ja, ist im Dennis, Grunde, sag es
also,
du.
Ja, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Also ich bin da auch so, ja, das stimmt auch alles und das ist viel, was man auch selbst draus macht. Und man nimmt auch wirklich viel Beiläufiges mit, auch gerade wenn man irgendwo so einen Brief da rumfliegt, da macht man kurz, holt man sich den kurz ran mit dem Zauber und alles. Und viele Sachen sind wirklich auch so magisch gelöst, dass das gar nicht so auffällt. Aber bei mir kam irgendwann so der Punkt trotzdem, wo ich habe jetzt Hut nicht ausgestellt, weil ich brauche meinen Hut.
Das war der Fehler.
Das war der Fehler. Das war der Fehler. Aber es wurde mir dann doch irgendwann so ein bisschen zu viel. Ich denke mir immer, okay, vielleicht hätte man einfach noch mal mehr anderen Inhalt dann auch reinbringen können, als wirklich, weil du merkst diese Formelhaftigkeit irgendwann sehr, sehr stark an. Also wenn du wirklich drüber fliegst und da sind wieder irgendwelche Ballons, da sind Ballons, da ist eine Plattform, da ist wieder ein Merlin-Ding, da ist wieder ein Banditenlager und sowas. Und das sind eben auch viele Punkte, die man anderen Spielen irgendwo auch ankreidet. Und wie gesagt, bis zum gewissen Punkt hatte ich damit auch überhaupt kein Problem, eben weil man es eben so spielerisch macht, beiläufig macht. Ja, es ist, wie gesagt, es ist auch für mich kein großer Kritikpunkt. Es ist auch viel, was man selber draus macht. Man muss das alles nicht machen, wie gesagt, aber ja.
Ich finde, Nathalie, du hast leider die Dramaturgie dieses Podcasts zerstört, weil du den allerwichtigsten Punkt schon gemacht hast, was die Open World angeht. Ohne Interface ist sie unfassbar viel besser. Also kann ich nur unterstreichen, so ging es mir nämlich auch. Der Punkt, wo ich gesagt habe, macht es alles mal aus. Natürlich muss man sich dann merken, welchen Zauber man sich auf welche entweder Gamepad-Taste oder halt Tastatur-Taste gelegt hat, weil das sieht man dann auch nicht mehr. Aber das geht noch, ja, 8 Sachen oder 12 Sachen kann ich mir noch merken einigermaßen.
Ich nicht.
Okay, dann, oder man schreibt sich's auf nebenher irgendwie. Aber ab dem Punkt ist das Spiel sehr viel besser geworden, weil ich einfach dann, und das ist tatsächlich das Verdienst dieser Detailverliebtheit in dieser Welt, weil ich dann die Systemik für mich noch mal ein bisschen in den Hintergrund schieben kann. Ansonsten ging es mir nämlich genau wie Dennis. Ich habe auch irgendwann den Punkt erreicht gehabt, wo ich mir dachte, nee, oder? Nee, nochmal. Also, okay, ich soll in Hogwarts, oder ich soll ja nicht, ich kann, es stimmt schon, dass es optional ist, aber wenn es da ist, muss man es machen. Also, ich kann irgendwie diese Handbuchseiten sammeln. Ich kann irgendwie Statuen anhexen, damit sie auch wieder so Handbuchseiten rausfallen lassen. Ich kann diese Mondstatuen sammeln, nur nachts, damit ich halt besser Schlösser knacken lerne. Ich kann diese House-Tokens sammeln, die sich hinter Rätseln verstecken, um dann irgendwie diese Kiste freizuschalten in meinem Haushauptquartier da. Ich kann dann draußen in der Welt die Ballons platzen lassen. Ich kann Höhlen finden, die aber meistens nur ein Raum sind, ja, dann ist es halt irgendwie, okay, da sind 5 Spinnen vor der Höhle, dann gehe ich in die Höhle und in der Höhle ist nichts außer eine Kiste. Also denke, wäre doch cool, wenn da ein mega geiler Dungeon wäre. Ich kann in die Seen rausschwimmen, aber ich kann nicht in ihnen tauchen, sondern ich kann Items dort hochholen, wo es an der Oberfläche blubbert. Ne, dann gibt es halt den Tauchbutton und dann holst du automatisch irgendwas, was auch wieder so, es fühlt sich alles so systemisch an. Also alles ist so nach eigentlich Schema F. Und dann machst du aber dieses Interface aus und spazierst einfach durch diese Welt oder fliegst einfach durch diese Welt. Ich finde, beim Fliegen leidet viel, weil dann habe ich doch wieder so ein bisschen, denke ich mir dann doch wieder, ah, da drüben ist wieder so ein Merlin-Rätsel, lande ich doch da mal oder solche Sachen. Natürlich kann man auch zu Ruinen fliegen, da gibt es dann vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen abwechslungsreicheres. Aber nichtsdestotrotz, einfach mal durch diese Welt spazieren und bisschen die Harry Potter Atmosphäre atmen und den schwebenden Gießkannen zuschauen, wie sie da irgendwelche Blumen gießen oder den kleinen Regenwölkchen, die über so einem Sonnenblumenfeld fliegen, um es irgendwie zu bewässern und, ja, dann ist dieses Spiel so unfassbar viel besser. Und das ist für mich auch der entscheidende oder einer von 2 entscheidenden Unterschieden zu Forspoken, weil in Forspoken ist erstens die erste, ja, wie soll ich es nennen, Mini-Open-World, also der erste Hub, in dem du bist, fürchterlich. Ja, also diese Stadt, Sepal, oder wie die heißt, ist halt das Zentrum der Uninteressantheit. Weil das ist halt alles graue Gebäude, langweilige Leute, langweilige Nebenquests, absolut belanglose, also das Spiel hat ja sehr viel Probleme mit Writing. Ihr könnt das in den Tests nachlesen bei GameStar und GamePro. Die Hauptfigur ist sehr peinlich manchmal. Also gibt viele Dinge an Forspoken, wo man sich sagen muss, das ist eh schon schwierig. Mir geht es jetzt rein mal ums Open-World-Design, aber auch da ist der erste, also dieser Hub, ich habe keine Lust mehr auf dieses Universum, nachdem ich in dieser Stadt war. Und das liegt nicht daran, dass es halt so ein postapokalyptisches Szenario ist, weil ich liebe die. Ich liebe ja Welten nach dem Untergang. Ich liebe Fallout, ich liebe Elden Ring, alles, wo eine Welt zerstört wurde und ich ihre Ruinen erkunden darf. Das ist genau meine, also meine Hood sozusagen. Gar kein Problem damit. Aber wenn man schon so einen Hub baut, dann sollte er zumindest interessant sein und mit Details gefüllt und nichts davon trifft zu. Also da ist es schon dann ein bisschen schwierig. Plus, wenn du halt rausgehst in die Welt, ist die auch sehr systemisch bei Forspoken. Nochmal auch eine Nummer systemischer als vielleicht bei Hogwarts Legacy, zumindest als sie sich bei Hogwarts Legacy anfühlt, weil sie noch icon-getriebener ist. Also Spiel hat ja sogar in seiner Kartenansicht so eine Checkliste, wo es dir sagt, hey, bedenke, noch 2 Fotospots in dem Gebiet da drüben. Du willst doch noch Foto machen für die armen Kinder in der Stadt. Nee, will ich nicht. Ist mir scheiße. Also, die armen Kinder natürlich gehen mir sehr ans Herz, aber es ist mir trotzdem echt wurscht, ob die Fotos kriegen oder nicht, weil keinerlei Beziehung zwischen mir und den armen Kindern besteht in dieser Stadt. Und das macht halt Hogwarts Legacy deutlich besser. Mit Hogwarts, in dem du ja auch, also dieses Schulsetting kommt dem Spiel auch entgegen, muss man sagen, indem du da am Unterricht teilnimmst, indem du andere Schülerinnen und Schüler kennenlernst, die Lehrkräfte natürlich ebenso, ne, dass trotzdem, dass du ja als Fremdkörper in diese Welt kommst, wo ich dann wieder sage, ja, man fängt halt irgendwie im 5. Schuljahr erst an, aber ich weiß ja von mir vorher gar nichts. Also da ist man, da bin ich wieder ein bisschen von meinem Charakter auch abgekoppelt, weil ich denke mir, okay, also ich im Spiel müsste doch wissen, woher ich komme, beispielsweise, ne, wer meine Eltern sind und sowas. Also dachte ich mir dann so beim Einstieg, ich weiß zu wenig über mich, ne, das ist oft für mich ein Problem bei solchen, bei Rollenspielen. Aber davon abgesehen, wie es dich dann in dieser Schule, in dieses Universum einführt, wie du am Schulleben teilnimmst und sowas, das ist herausragend. Und das, finde ich, ist ein Lehrstück dafür, wie man auch in einem Open-World-Spiel einfach so die ersten, ja, dieses Schulding zieht sich ja durch ganz Hogwarts Legacy, aber insbesondere die ersten so 4-5 Stunden gestalten kann, wie man ein Universum erklären kann. Und das schafft Forspoken halt leider nicht. Ist nicht magisch genug.
Bei Forspoken ist halt einfach das Problem, da wird ja, also dir wird nichts erklärt. Du stolperst da in diese Welt rein und die Charaktere sind nicht sympathisch. Die Witze und Dialoge, die gemacht werden, die sind eigentlich, die treffen nicht genau das, was der Spieler in dem Moment eigentlich braucht. Also statt irgendwie Welterklärung bist du einfach die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwie dich fremd zu schämen, weil diese Jokes so verdammt schlecht geschrieben sind. In der Open World, wenn du da über die Symbole hoverst, wird dir ja sogar erklärt, was es da als Belohnung gibt. Ja. Wo ich mir denke, das ist ja wirklich wie so eine Einkaufsliste. Also wenn ich Bock irgendwie auf einen neuen Armreif habe, dann gehe ich dahin. Und wenn ich Bock darauf habe, es nimmt dir halt komplett dieses Selbstentdecken und Selbsterforschen. Und hinzu kommt halt auch, dass für mich die Belohnungen, die dann in diesen Ruinen drin gesteckt haben oder so in diesen Kisten in Forspoken, die haben mich nicht motiviert. Weil das waren halt meistens irgendwie Materialien für das Crafting-System und das war sehr unnötig und ich habe es nicht benutzt. Und sonst hat mich halt in der Welt auch nicht wirklich was fasziniert. Also das ist der große Unterschied zu Hogwarts Legacy, wie du gerade schon gesagt hast. Es führt einfach in diese Welt ein und umhüllt dich einfach mit dem Ganzen. Und ich will gar nicht abstreiten, dass es sehr formelhaft ist, was in der Open World passiert. Aber vielleicht ist es einfach dieser Unterschied, weil ich habe fast von Anfang an halt ohne Minimap gespielt. Und ich habe diese Icons nie gesehen quasi. Und das hat einfach, glaube ich, einen enormen Unterschied gemacht, dass ich diese Welt einfach sehr, sehr viel magischer empfunden habe als jede andere Open World, die ich gespielt habe.
Belohnungen ist ein wichtiges Stichwort. Da werden gleich Dennis und ich aneinander geraten. Ich würde vorher noch kurz eine Sache einfangen, was diese Open World Designs angeht. Denn sowohl Forspoken als auch Hogwarts Legacy sind ja Kulissenwelten, wenn ich sie mal so nennen darf, in Abgrenzung zu Sandbox-Welten, wie sie beispielsweise in Skyrim hat, ne, wo du halt einfach sehr viel mehr Interaktives hast, wo du auch teilweise Systeme gegeneinander ausspielen kannst. Ne? Lock doch mal einen Riesen darüber zu den Drachen, ne, in Skyrim und schau, was dann passiert. Oder wo auch mehr Zufälliges passiert in den Elder Scrolls-Welten beispielsweise. Das ist hier ja nicht in beiden Spielen. Ne? Also bei Forspoken eh nicht, weil alle sind tot. Es gibt ja keine NPCs außerhalb der Stadt. Das heißt, da kann schon mal eh nicht so viel miteinander interagieren. Bei Hogwarts Legacy aber genauso. Du hast viele kleine Skriptsequenzen, viele kleine Sachen, die du sehen kannst. Irgendwie, wie da auch andere Leute zum Beispiel durch die Welt laufen auf den Straßen, an denen, also dass da einfach ein bisschen Passanten unterwegs sind und so, dass da ein bisschen was los ist. Nichtsdestotrotz, viel Interaktivität gibt es da nicht. Was aber lustig ist, ist, dass man sieht, wenn man so eine Welt baut, gibt es bestimmte Dinge, die heutzutage offensichtlich jedes Open-World-Spiel braucht. Und das ist erstens eine Scanwelle, die Kisten und sowas in der Umgebung aufdeckt. Ne? Weil du hast bei Hogwarts Legacy hast du Revelio, den Zauber, und bei Forspoken hast du das Armreifradar. Ne? Also, wo ich auch schon so denke, ja, aber wieso? Ne? Ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter, man möchte Leuten einfach es erleichtern, dass sie Dinge finden in der Welt. Man will vielleicht Frustschwellen abbauen, wenn man durch eine Welt läuft und sich denkt, hey, ja, aber ich finde ja nichts, ne? Also wo sind denn, also wo kann ich denn hier irgendwie noch Geld einsammeln? Trotzdem ist es künstlich. Und es ist auch deshalb künstlich, weil es irgendwie, also zumindest für mich gefühlt dazu verleitet, auch in Hogwarts Legacy immer mal wieder Belohnungskisten irgendwo zu platzieren, wo sie für mich die Immersion brechen. Ich kann doch nicht in einen Laden gehen in Hogsmeade und da eine Geldkiste aufmachen und die Münzen rausnehmen. Es geht doch nicht und niemand sagt was. Klar, es ist keine Sandbox. Natürlich gibt es kein Crime-System mit der Zauberpolizei, die mich dann verfolgt oder so. Nichtsdestotrotz, es ist falsch. Ich kann ja, also auch das, ist Harry Potter jemals in Hogwarts rumgelaufen und hat Geldkisten aufgemacht?
Eher nicht.
Eher nicht. Also, das sind halt solche Sachen, wo ich mir dann denke, ja, aber ich verstehe, woher ihr kommt, weil ihr irgendwie auch diese Kisten braucht, um eurem Spiel dieses Belohnungsgefühl zu geben oder auch Ecken dieses Belohnungsgefühl zu geben, wo halt sonst nichts ist. Aber es eleganter wäre es, sich was anderes auszudenken dafür. Das ist das eine Feature, was man aber braucht dann leider, die Scanwelle. Das zweite Feature ist die Führungslinie zum Questziel. Ne, dass man, wenn man eine Taste drückt, so eine ja im Universum quasi erklärte Linie kriegt, die einen dann dahin führt, ne, entweder als Zauber oder als, es sind beiden Spielen ein Zauber eigentlich, ne, im Endeffekt. Was aber cool ist, ne, wenn ich sage, ich spiele es ohne Interface, auch bei Forspoken kann man das Interface ja zumindest reduzieren, dass man dann, wenn das eine verwinkeltere Route ist, die zu deinem Ziel führt, wenigstens eine einigermaßen im Universum verankerte Möglichkeit hat, zu wissen, wo man hinlaufen soll, ohne dass ein fettes Icon in dein Gesicht geklebt wird. Okay, ja, damit kann ich mich anfreunden. Das ist Kompass aus und irgendwie den Schmetterlingen folgen. Das ist okay, finde ich gut. Das Dritte, was jede Open World scheinbar braucht aktuell, weil die Welten so groß sind, ist schnelle Fortbewegung. Ne, du hast das Fliegen natürlich auf dem Besen oder so einem Hippogreif und so in Hogwarts Legacy und du hast dieses Parkour-Laufen in Forspoken. Und ich denke, okay, grundsätzlich macht das Spaß. Ja, also es ist, das Fliegen in Harry Potter funktioniert cool, dieses Parkour-Laufen hat sich für mich am Anfang ein bisschen ruckelig angefühlt in Forspoken, ist aber dann auch, geht so in Fleisch und Blut über, weil auch einfach sehr große Teile dieser Welt leer sind und du einfach durchrennen musst. Also, ne, was soll man machen? Dann muss ich es ja benutzen. Aber da tue ich mich echt schwer mit, weil ich denke mir dann auch da immer, hätte das Spiel jetzt eine so große Welt gebraucht, dass ich notwendigerweise ihm dieses schnelle Fortbewegungsmittel geben muss, damit ich nicht beim normalen Zu-Fuß-Gehen vollkommen einschlafe. Ne, hätte es vielleicht nicht auch eine kompaktere Welt getan. Auch da hat Hogwarts Legacy wieder leicht, weil das Fliegen auf dem Besen gehört halt zu diesem Harry-Potter-Universum. Well done, ne? Also ist natürlich schön, wenn das Spiel ihnen eine gute Vorlage dafür gibt, sowas einbauen zu können. Trotzdem, also an vielen Stellen in Hogwarts selber denke ich mir, okay, das ist halt nun mal groß. Ja, natürlich will man nicht, dass ein Hogwarts nur aus drei Klassenzimmern und irgendwie einem Schlafsaal besteht, sondern da ergibt es für mich Sinn. Aber muss dann die Umgebung trotzdem auch noch mal so riesig sein? Vielleicht hätte man es auch kompakter machen können. Weiß ich nicht. Das war das Dritte, was ich hier in meiner Liste habe. Das Vierte, und jetzt Achtung, jetzt kommt es nämlich. Das Vierte ist das Selbstgespräch. Das gepflegte Selbstgespräch des Open-World-Charakters. Denn auch das haben sie ja eingebaut in Hogwarts Legacy, wenn du das Interface ausschaltest, dass du hingewiesen wirst beispielsweise auf Dinge in der Umgebung oder beispielsweise auch in Kämpfen. Ne? Wir kennen das auf God of War, wenn dann irgendwie dein Sohn, da hast du noch einen zweiten Charakter mit dabei, dir zuruft, Achtung, von hinten kommt da ein Gegner, dann musst du gar kein Interface-Icon haben, das es dir anzeigt, wenn du das hörst und darauf reagierst, ist es halt viel immersiver, als dass ein roter Pfeil dir zeigt, wo der Gegner herkommt. Und genauso ist es hier bei Hogwarts Legacy, wenn dein Charakter irgendwie sagt, ha, das sollte ich mir anschauen. Oder, oh, ich weiß nicht, ob diese Gegend sicher für mich ist. Es ist eine quasi Unterstützung, die es den, in dem Fall der Welt abnimmt, dir ein Schild ins Gesicht halten zu müssen. Vorsicht, Gegend zu schwer. Ne, Gegner zu schwer, bitte Levelstufen beachten. Haben sie zwar, ja, schade drum, fände ich auch mal besser, wenn das organisch ist, wenn es kein Level gibt, aber das, ich verstehe den Grund, warum sie es machen, ne? Gerade wenn man es ohne UI spielt, aber Selbstgespräche, ich finde halt, Selbstgespräche sind immer so, denk mal, würde ich das machen? Macht ihr das? Wenn ihr so, ja. Echt? Wenn du durch München läufst und denkst, ah, die Gegend ist jetzt aber noch zu schwer für mich.
Ja, also ich Parsing ist definitiv zu schwer für mich. Da lasse ich mich nicht mehr blicken. Mir ist es tatsächlich in Hogwarts Legacy gar nicht so stark aufgefallen. Ich glaube, weil es bei mir einfach eher am Anfang so platziert war. Also am Anfang, wenn man zum ersten Mal irgendwie einen Zauber ausprobiert, dass man da so ein bisschen Hinweise bekommt, so hey, vielleicht sollte ich das mal machen. Aber später hinten raus habe ich das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das irgendwie so präsent war. Ich weiß, dass wenn man stehen bleibt bei einem Rätsel, dass dann so kleine Hinweise kommen. Aber sonst ist mir, wie gesagt, nicht so aufgefallen.
Ging mir genauso. Also ich weiß nicht, ob ich komplett geschädigt bin von God of War Ragnarök oder von Horizon Forbidden West, weil das ist für mich wirklich der Inbegriff, wo sowas ganz, ganz mies umgesetzt wird. Also gerade in Horizon Forbidden West, wenn du wirklich alle 2 Sekunden irgendeinen Kommentar an die Backe bekommst oder irgendwelche Rätsel ständig erklärt werden. Hier finde ich es eigentlich, also mir ist es einmal störend aufgefallen. Das war bei irgendeinem Rätsel, bei irgendeiner Hauptmission, wo du, glaube ich, mit Akio irgendwas machen musstest, ich weiß es nicht mehr. Und da ist es mir mal kurz aufgefallen. Ansonsten fand ich es eigentlich ziemlich subtil.
Mir ging es genauso. Es gab ein Rätsel. Man muss dazu sagen, die Hauptstory, ne, das haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, ist echt schön inszeniert und hat auch immer mal wieder so kleine Gameplay-Twists und sowas drin. Und es gibt Rätsel, bei denen muss man zwischen 2 Versionen der Welt wechseln, auf magische Art und Weise. Und es gab insbesondere ein Rätsel, wo ich genau wusste, wie die Lösung ist. Also ich wusste genau, ja, natürlich muss ich zwischen den beiden Versionen dieser Welt wechseln. Und mein Charakter sagt es trotzdem alle 30 Sekunden. Oh, ich sollte durch den Bogen gehen und die andere und auf der anderen Seite schauen, was ich machen kann. Ich weiß, ich habe es schon 7 Mal gemacht. Ich überlege mir nur, wie ich diese Plattform, diese schwebende Plattform, die ich mit Zaubersprüchen bewegen muss, an den Punkt bewege, wo ich hin möchte. Das kannst du mir sagen. Aber sag mir doch nicht zum siebten Mal, dass ich die Version der Welt wechseln muss, Freund. Ich weiß es. Dann will ich so einen Button haben, wo ich sagen kann, ist doch gut jetzt. Ja, also so, da will ich dann Disco Elysium sein und einfach ein Selbstgespräch führen mit meinem Reptiliengehirn oder sowas und sagen, halt doch mal die Fresse jetzt. Es ist doch gut. Aber ich verstehe auch da wieder, warum sie es eingebaut haben. Da hatte ich diesen Forbidden West Effekt an der Stelle.
Da finde ich es wirklich schön, wenn man es wirklich in den Einstellungen auch deaktivieren könnte. Weil für mich ist es auch so, wenn dann mein Charakter mir das Rätsel vorgaukelt, dann habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil dann ist ja dieser ganze, ich habe das selbst geschafft, ich werde dafür belohnt, Faktor ist ja komplett nichtig dadurch. Ja. Und das war bei der Stelle auch so. Aber wie gesagt, also bei so ein paar Stellen ist mir das auch aufgefallen. Aber es gibt jedenfalls Spiele, die das auch deutlich, deutlich schlimmer machen.
Ah, gutes Stichwort, danke. Forspoken, also der Armreif in Forspoken ist diskutiert schon. Man kommt ja kaum drum rum, wenn es um dieses Spiel geht, über den Armreif sprechen zu müssen, der ein witziger Sidekick sein soll, es aber nicht ist, also einfach nicht gut geschrieben ist. Die Dialoge sind nicht schön, dieses gegenseitige Necken zwischen deinem Charakter, zwischen Frey und diesem Armreif, das ist einfach nicht gut. Also
das ist furchtbar.
Es wiederholt immer wieder dieselben Witze, in Anführungszeichen. Es ist nicht hilfreich, es ist aber in der Idee, also das, was sie eigentlich damit hätten erreichen können, wenn sie es gut gemacht hätten, in der Idee finde ich diesen Armreif klasse, weil eigentlich dadurch, dass du halt einen Begleiter hast, also es ist halt nur ein sprechender Schmuck, aber der weiß halt was über die Welt, damit hättest du halt super die Möglichkeit, total von diesen Selbstgesprächen wegzukommen einerseits, ne? Ist ja auch dann so in Forspoken, nur was halt dann der Armreif sagt, ist dumm, ne, so, ah, das war aber ein ganz schön leichter Kampf, ja, hast du wenig Probleme gehabt jetzt. Ja, halt doch die Schnauze. So, aber so grundsätzlich, wenn du durch diese Welt gehen würdest und der Armreif sagt, ah, das da drüben war das Kloster der vergessenen Schwestern, was dort passiert ist, darf nimmermehr an die, wie auch immer halt, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber wenn dir der Armreif ganz organisch mehr über diese Welt verraten würde, das wäre herausragend. Und manchmal macht er das auch, aber nur an ganz bestimmten Stellen, wo du mit ihm reden kannst. Und dann auch nicht, während du durch diese Welt läufst, sondern man muss dabei stehen bleiben. Was das Nervigste überhaupt ist.
Ich hab's so gehasst. Ein Spiel, das ist zwar ein komplett anderes Genre, aber ein Spiel, wo das sehr viel besser auch mit den Witzen und diesem ganzen Hin- und Hergeplänkel funktioniert hat, ist High on Life, wo ja deine Waffe mit dir redet. Richtig. Und da kommen wirklich so lustige Momente zustande, einfach weil so ein bisschen auch ich sag mal, die vierte Wand durchbrochen wird und so Videospiel-Klischees so ein bisschen hops genommen werden. So wenn man Kinder erstmal nicht erschießen darf, weil das ja in Videospielen nie geht und dann machst du es trotzdem und dann ist die Waffe ganz schockiert. Das ist witzig, das ist cool. Und diesen Witz kriegt halt Forspoken absolut nicht umgesetzt. Und ich fand das so schade, weil einfach diese Welt an sich, ich glaube, die Lore, die dahinter steckt, hat mich eigentlich echt interessiert. Aber ich habe halt durch diese Gespräche nichts davon mitbekommen. Und das hat mich auch komplett aus der Immersion geworfen, weil wäre ich Frey und wäre an meinem Geburtstag einfach mal so von New York in so eine Fantasy-Welt teleportiert, ich würde mich nicht über die Aussprache von New York mit irgend so einem Armreif streiten. Ich würde nicht irgendwie mit meinem Smartphone irgendwie versuchen, was zu machen. Ich würde versuchen, rauszufinden, wo ich hier überhaupt bin, was hier los ist. Genau. Und diese Welt wird halt einfach nur erklärt in so Papierschnipseln, die man da findet, was ja auch eine gute Ergänzung sein kann. Ich habe nichts gegen Bücher oder so, aber ich finde, das darf nicht die einzige Einführung in diese Welt bleiben, weil die Welt selbst schafft es halt auch nicht. Die Welt selbst lädt dich ja nicht ein mit irgendwie Environmental Storytelling, was in Hogwarts Legacy besser gemacht wurde. Ich finde, da sind auch sehr, sehr schöne, einfach mal kleine Szenen. Das ist zwar alles Kulisse, aber dann findest du halt irgendwie so einen toten Zauberer mit ganz vielen Trankgläsern und dann findest du einen Brief so, ah ja, ich hatte gerade eine Patientin, die irgendwie was Tödliches angesteckt hat. Ho, ich hoffe, ich bin safe. Und dann liegt er da tot und du denkst dir, oh, tja, schade. Mhm. Und gehst halt weiter. Und das, nicht mal das hat Forspoken. Also Forspoken holt dich halt gar nicht ab als Spieler und dieser Armreif, der eigentlich perfekt dafür geeignet wäre, ist einfach nur peinlich und ich muss mich die ganze Zeit fremd schämen.
Ja. Forspoken hat das ja sogar, also ein bisschen zumindest, aber halt nur in diesen Archiveinträgen, die du rein als Text freischaltest. Ne? Das ist halt, ich muss, so wie früher in Mass Effect, aber da war es wenigstens vorgelesen, ne? Ich muss halt in den Codex gehen und da kann ich mir ein bisschen mehr Geschichte über die Welt anlesen. In Ordnung für 2010, heute könnte man halt organischer was machen mit einem Charakter, der dich begleitet und das hätte man ja auch beispielsweise in Hogwarts Legacy machen können, um halt ein bisschen, ne, von dem hey, du musst die andere Seite des Bogens durchschreiten, um mit einer an. Ja, ich weiß, ne, um davon ein bisschen wegzukommen, hätte man halt dann wenigstens noch irgendwie dich begleiten können mit einer. Was gibt's in deinem Universum? Gibt's da irgendwas, was man mitnehmen kann, was zu dir spricht? Den Hut.
Den sprechenden Hut, ja.
Den Hut einfach klauen.
Ein Kind vom. Vielleicht hat er ein Baby oder so, so ein Babyhut. oder so. Anyway. So, und jetzt kommen wir ganz kurz, bevor Dennis und ich in einen wilden Streit verfallen. Kommen wir noch zu dem fünften und wichtigsten Punkt, den eine Open World heutzutage haben muss, sowohl in Hogwarts Legacy als auch in Forspoken umgesetzt. Katzen! Ja, es gibt überall Katzen. Sowohl in Forspoken als auch in Hogwarts Legacy sind überall Katzen, die ich streicheln kann. In Forspoken spielt sogar eine Katze eine Rolle in den ersten 10 Minuten. Die Katze von Frey.
Ich hab's schon wieder vergessen, ey.
Homer, na klar,
Homer. Homer, natürlich.
Ja. Wo ja dann, bevor das Spiel erschien, Leute große Sorgen geäußert haben, dass es Homer gut geht, wenn du ja in eine andere Welt gezogen wirst. Aber Square Enix hat dann sehr schnell klargestellt, keine Sorge, Homer ist in guten Händen. Und es gibt auch eine Szene, die das erklärt, sogar im Spiel. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ne? Du hättest eine sprechende Katze dabei haben können. Das hat zwar Persona 5 schon. Das ist deren Methode in Persona 5, dir ein bisschen unterwegs Banter zu geben und Hintergründe zu vermitteln. Aber Katzen, damit kann ich mich sehr gut anfreunden, sind für mich jetzt einer der Goldstandards, wenn es darum geht, ein Open-World-Design zu beurteilen. Anzahl der Katzen ist jetzt neu im Wertungssystem.
Da kommen wir wieder dazu zurück, dass Hogwarts Legacy perfekt für solche Spielmechaniken ist. Das passt ja auch zur Lore, weil Katzen gehören ja zu den Tieren, die in Hogwarts erlaubt sind, neben Eulen, Kröten. Und Katzen sind es, glaube ich. Und Ratten.
Ich glaube, in Forspoken auch. Ich glaube, Forspoken hat auch eine katzenbasierte Lore, weil diese Tantas, diese Oberschurkinnen in dieser Welt, die haben ja auch irgendwie so Familiakatzen, wenn ich das richtig verstehe. Also,
so weit habe ich nicht gespielt.
Ja, also das ist ja auch nicht so wichtig jetzt an der Stelle. Ich wollte es nur eingeflossen haben lassen für die Forspoken-Lore-Fans, die wir jetzt in der Zuhörerschaft haben. Dennis, lass uns bitte über Belohnungen sprechen. denn, was Nathalie vorhin, also eigentlich will ich mich mit euch beiden streiten an der Stelle, weil ich finde, Hogwarts Legacy belohnt mich mit gar nichts. Also, es belohnt mich, nein, anders ausgedrückt, es belohnt mich mit diesem tatsächlich auch für mich als Nicht-Harry-Potter-Fan magischen Gefühl einerseits Teil dieser Zauberlehrlingsgeschichte zu sein, die ja echt schön inszeniert ist und die schön erzählt ist und die ihre vielleicht jetzt nicht völlig unvorhersehbaren, aber doch ihre Wendungen auch dann drin hat. Also einerseits damit und es belohnt mich auch mit dem Gefühl, mich durch wirklich diese magische, detailverliebte Welt zu bewegen. Das mache ich gerne. Und die Kämpfe fühlen sich gut an. Hatte ich nicht erwartet, aber es tatsächlich macht Bock, da zu kämpfen. Selbst wenn man über so eine dumme Arena stolpert, wo dann mich eine Nebenquest hinführt, die sagt, oh, da hinten diese geheimnisvolle Ruine, was da wohl ist, dann laufe ich 100 Meter zu dieser Ruine, was ja allein schon, ne, hättest du mal selber nachgucken können, liebe Nebenquestgeberin. Und dann hat sie mir mitgegeben, ja, es gibt da ein Rätsel mit Vasen. Und das Rätsel besteht darin, dass ich einfach 20 Vasen kaputt hauen muss. Weder noch. Und dann ist diese Ruine auch nur eine Arena, in der ich halt so Welle um Welle von Feinden besiegen muss, um Belohnungen zu verdienen. Das macht Spaß von den Kämpfen her. Aber jetzt die Belohnungen. Ich mag das alles nicht. Ich mag das Gear-System nicht. Also ich finde, das wirkt auf mich aufgesetzt. Ja, du findest halt immer neue, natürlich, Items. Kannst sie auch transmogrifizieren später, um deinen eigenen schönen Look zu kreieren für deine Figur und so. Ich finde das überflüssig. Also dieses ganze Item-System, dass du auch dann steigerst du halt deine zwei Angriffs- und den Verteidigungswert, die zwei Werte, die es gibt, plus du kannst dann noch im Raum der Wünsche irgendwie einen Flicken reinnähen, der deinen Schaden gegen Kobolde erhöht oder sowas, um dann deine Build, in Anführungszeichen, noch weiter auszubauen. Das braucht das Spiel nicht. Also ich finde, das ist für mich eher so ein Punkt, wo ich merke, oh, da hat aber jemand gedacht, naja, wir machen ja ein Rollenspiel, was braucht ein Rollenspiel? Ja, Gear natürlich, die man sammeln kann. Und dann, was braucht man, wenn man Gear hat? Ja, Crafting. Nein, ich brauche kein Crafting in einem Harry Potter Setting. Ich kann Crafting verknusen in einem postapokalyptischen Setting, wo die Story ist, die Welt ist tot, also bau dir dein Shit selber. Ja, wir können dir keine Laserpistole bauen in Fallout, weil wir schon vor langer Zeit Laserbatterien verlegt haben oder sowas. Also geh da raus, hol sie aus Ruinen und bau dir das Ding selber. Alles cool, ja? Aber in diesem, also in Hogwarts wirkt das für mich aufgesetzt. Harry Potter sitzt doch auch nicht die ganze Zeit da, näht an seiner Zauberkutte und macht seine Tasche größer oder sowas, sondern erlebt halt Abenteuer. Also ich hätte mir gewünscht, so, das ist natürlich jetzt sehr idealistisch gedacht, weil ich weiß, dass das die aufwendigsten Inhalte sind für so ein Spiel. An der Stelle ist es mir aber egal, weil es ist ja nur ein Wunsch, dass sie einfach diese Welt noch mehr füllen mit schönen Geschichten, mit zauberhaften Geschichten, die ich da erleben kann. Und nicht mit dieser Grund, weiß ich nicht, Dopaminbelohnung, oh, guck mal, ein neues Item. Das Beste war, ich bin in so eine Höhle rein, hab da eine Kiste aufgemacht, ist ein legendäres Item drin, ist Schrott. Bringt mir nichts, ist zu schwach. Ja, ich könnte es aufwerten im Raum der Wünsche, aber like I care. Ne? Also, Dennis, jetzt sag was, ich bin zu negativ.
Jetzt komme ich. Also ich muss sagen, für mich war dieses Crafting und dieses Kleidungssystem das Beste, was ich je in einem Open-World-Spiel gesehen habe. Und jetzt kommt's warum.
Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich wusste, dass du es magst, aber das ist eine Nummer.
Ich mag das wirklich sehr. Und es fängt schon mal damit an. Also hast du ja gerade gesagt, okay, es gibt da diese Offensiv-Stats, Verteidigungs-Stats, die du quasi nur hast. Und das war's. Das fand ich erst schon mal richtig, richtig gut, weil ich hasse es mittlerweile, dass ich irgendwie 2,853 Stärke plus ja. 4,89 Rollen, sonst was. Es ist runtergefahren, das ist sehr einfach gehalten, aber es ist auch sehr übersichtlich und sehr motivierend dadurch für mich. Also das ist schon mal der eine Punkt, den ich sehr, sehr gemocht habe. Der zweite Punkt, das Transmog-System. Also ich muss da vorwegschieben, ich habe damals Cyberpunk zum Release gespielt. Ich hab's gehasst, wie so ein Clown durch die Open World zu latschen, ja. Und hier ist es wirklich so, ich drück einmal kurz auf Viereck oder die X-Taste und kann meinen Charakter genauso aussehen lassen, wie ich das will. Nächster Punkt. Ich finde die Kleidung wirklich sehr, sehr detailverliebt und sehr, sehr schick und auch sehr, sehr divers. Also ich kann da entweder mit einer Ritterrüstung rumlaufen oder mit einem Dumbledore-Umhang oder ein bisschen
Badeanzug, Schlafanzug.
Badeanzug, sonst was. Es gibt so viele verschiedene Skins und so viele verschiedene Kleidungsstücke, wie ich meinen Charakter unterschiedlich aussehen lassen kann. Das hat mich komplett abgeholt. Und was Nathalie eben schon mal meinte, du bekommst eben auch sehr viel coole Sachen durch das ja, Lösen von diesen Nebenaufgaben oder Sammelaufgaben. Und das war auch wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich da wirklich diesen einen Umhang bekomme oder diesen Quidditch-Anzug oder sonst was, das ist eine coole Sache, das will ich haben. Und deswegen mache ich das jetzt auch noch, weil das eben so schick aussieht, weil ich die Kleidung eben auch so schnell anwählen kann und ich mich nicht irgendwelchen Zahlen verstricken muss. Ich muss keinen Master in Mathe gemacht haben, um das alles zu verstehen. Ich kann das einfach sehen, okay, es ist grün, es ist besser, okay, dann gibt's da noch so einen Kreis drin, da kann ich dann auch so einen Perk reinsetzen. Das kann ich dann auch in meinem Raum der Wünsche ganz easy machen und fertig ist mein Outfit. Ich fand das super. Dann zum Crafting selber. Ich bin überhaupt kein Fan von Crafting, gar nicht. Mhm. Also wenn ich irgendwie in der Open World zigtausend Sachen sammeln muss, bis ich da irgendwas zusammen habe. Aber hier hat es für mich perfekt gepasst, weil es einfach super in die Harry Potter Welt reinpasst. Also gerade mit den Pflanzenzüchten, die du ja auch für die Kämpfe nutzen kannst. Ich habe da meine Tische aufgestellt im Raum der Wünsche, habe dann Pflanzen wachsen lassen. Ich habe da meine Zaubertränketische hingestellt, habe dann Zaubertränke gebraucht. Dann kriegst du ja später noch so einzelne Biotope, wo du deine Tierwesen züchten kannst. Dann kannst du sie streicheln und füttern und kriegst dann seltene Ressourcen davon. Das ist eben alles so, es ist erstens super easy gemacht. Also ich muss mich da nicht durch zigtausend Menüs durchfriemeln, sondern es geht leicht von der Hand. Es ist sehr übersichtlich, das Ganze, wie ich finde. Du hast auch nicht Millionen von verschiedenen Zutaten. Also ich finde, es ist relativ... Ja, also ich glaube, insgesamt gibt's vielleicht so 20, 30, die ich bislang entdeckt habe. Und dann bastelst du dir eben dadurch deine Tränke und kannst eben Pflanzen züchten und so weiter. Ich finde das alles sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr, sehr vereinfacht, sehr, sehr zugänglich, das Ganze. Und dann natürlich noch der Raum der Wünsche selber. Du kannst dir den ja gestalten, wie du irgendwie willst. Also findest halt in der Welt verschiedene Abbilder, kannst du dann da einsetzen, kannst dann die Decke von einem Raum der Wünsche, von einem Gartenhaus bis zu einem gotischen Stil bis sonst was basteln. Und das geht alles innerhalb von einem Fingerschnipp, dass dann irgendwie nicht mehr ein Balkon da ist, sondern irgendwie ein cooles Bild an der Wand hängt. Also mich hat das komplett abgeholt.
Ich reihe mich da irgendwo dazwischen ein, aber mit starker Tendenz Richtung Dennis. Au. Weil also mit dem Gear-System ging's mir ganz genauso. Ich hasse es, wenn ich ein Studium ablegen muss, um zu verstehen, wie diese Ausrüstungsgegenstände funktionieren in einem Spiel. Das nimmt mir einfach sehr die Lust, mich da reinzufuchsen. Und ich fand es sehr angenehm, dass das eben nur diese zwei Stats hat. Und sehr überschaubar ist, weil es halt auch zu der Welt passt. Es würde halt nicht passen, wenn ich mich jetzt irgendwie mit Kleinigkeiten da die ganze Zeit auseinandersetzen müsste. Und was mich da halt enorm motiviert, ist wirklich das optische Aussehen von diesen Umhängen. Also unsere freie Autorin, die mich sehr gerade mit Guides und allem unterstützt, Gloria und ich, wir sind total hin und weg von diesen Umhängen, dass wir sogar Twitch-Drops aktiviert haben, um diesen Merlins Umhang da aus den Streams mitzunehmen, weil wir einfach so wild darauf sind. Und das ist einfach... Es motiviert mich ungemein. Was ich halt sehr schade finde auf der anderen Seite ist, dass dieses Crafting, also das Aufwerten von den Ausrüstungsgegenständen kaum eine Rolle spielt, weil ich habe es ein paar Mal probiert und habe angefangen aufzuwerten und diese Eigenschaften einzusetzen, dass ich dann zum Beispiel weniger Schaden erleide durch dunkle Magie oder dass ich mehr Schaden zufüge, wenn ich unverzeihliche Flüche benutze. Und kaum habe ich das gemacht, bin ich halt schon in der nächsten Aufgabe, in der nächsten Höhle und finde halt ein legendäres Item, das besser ist. Und dann tausche ich das wieder auf. Und es gibt ja keine Aufbewahrungstruhen oder sowas, wo ich das halt für später vielleicht zurücklegen könnte und mir das nochmal später angucken kann. Das fand ich dann ein bisschen schade, dass das eher nicht so die Rolle spielt, weshalb ich auch kaum noch diesen Webstuhl anfasse und auch nichts mit den Tierwesen zu tun habe. Weil die Tierwesen, die pflegt man ja, um Materialien eben für den Webstuhl zu bekommen. Und das habe ich jetzt komplett ausgegrenzt. Ja, die Tierwesen sind süß, aber das motiviert mich selbst jetzt nicht so enorm. Der Raum der Wünsche generell, das Dekorieren und so, ist auch nicht so meins, muss ich sagen, obwohl ich sehr, sehr gerne Sims spiele und in letzter Zeit wirklich viel zu viel Stunden in meinen Hausbau habe fließen lassen. Aber da holt mich das nicht so ab. Was ich aber sehr gerne mache, ist das Brauen von Tränken und das Züchten von diesen Kampfpflanzen, weil das wirklich nützliche Gegenstände sind, die ich in meinem Abenteuer auch benutze. Und es spart halt Geld, von dem ich mir wiederum coole Besen oder Umhänge kaufen kann. Also es ist sehr, sehr motivierend für mich. Und was ich so gut an diesem Raum der Wünsche finde, ist einfach, dass es optional ist. Also du musst das nicht machen, mit Ausnahme von den paar Quests, die dich dahin führen, musst du das nicht machen. Wenn du Bock hast, go for it. Du hast hier super viele Optionen, super viele Möglichkeiten, was du damit anstellen kannst. Aber wenn du wirklich gar keinen Bock auf Crafting hast, kannst du dir die Tränke auch bei Händlern kaufen. Du kannst, keine Ahnung, die Pflanzen ebenfalls bei Händlern kaufen oder in der Welt finden oder. Also es gibt... Das Spiel gibt dir einfach Alternativen, das so zu spielen, wie es für dich halt am besten passt.
Ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben an der Stelle. Keine Angst, ich muss den Podcast jetzt noch nicht auf explizite Sprache umstellen bei den amerikanischen Plattformen. Das kann man nämlich, wenn es zu schlimm wird. Nein, also wo ich euch total recht gebe, ist einfach, wenn man schon... Also man muss da kein wissenschaftliches Wertesystem reinbauen. Ne? Also mit irgendwie, das ist vollkommen richtig, mit irgendwie 1000 Werten, sondern wenn, dann lieber simpel. Mein Punkt ist eher, ich brauche überhaupt kein Wertesystem. Ne? Also im Sinne von Charakterwerte, ja, bevor das jetzt jemand rausnimmt und zitiert irgendwo auf Twitter. weil der, also für mich würde es reichen, wenn es ein Spiel wäre, in dem ich einfach immer fähiger werde oder selber dazu lerne im Umgang mit den Zaubersprüchen. Ne? Wenn ich immer wieder neue Tricks auch finde. Und es gibt ja viele, man kann ja in den Kämpfen, wenn du gegen so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein Krötenviech. Sag, wie es heißt. So ein Krötending. So eine große Kröte. So diese Sumpfkröten. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Klassisches Harry Potter-Ding. Ja. Kennt man sicher. So.
Ja, ja.
Also die große Kröte.
Ja, die großen, diese Kröten halt. Ne? Aus dem Sumpf. Klar, wisst ihr alle, was ich meine. So. Und wenn die schnalzen manchmal so mit der Zunge nach dir und wenn du den Zauber richtig timest, kannst du an dieser Zunge ziehen und sie damit kurz immobilisieren oder diese Zunge so nach oben ziehen, dass sie dann halt kurz wehrlos sind. Das liebe ich. Ja, davon mehr Sachen in den Kämpfen mit der Zeit einfach durch Übung, durch Umgang mit diesem Kampfsystem rausfinden zu können, das wäre für mich gefühlt Fortschritt genug, als dass man nicht noch ein gearbasiertes, wertebasiertes Rollenspielsystem obendrauf setzen müsste. Ich akzeptiere aber, dass das jetzt Geschmackssache ist. Ja, also vielleicht seht ihr da draußen es genauso, vielleicht anders. Da will ich mich jetzt nicht auf euch drauf imprägnieren mit dem Gedanken. Was ich aber wirklich furchtbar finde, sind Timer beim Pflanzen, Züchten und Tränke brauen. Es ist realistisch, dass es halt 30 Sekunden dauert, bis ein Trank fertig ist. Aber es ist dumm. Also, das ist doch verlorene Zeit. Ich kann doch nicht irgendwie mich an eine Potion-Station stellen, sagen, okay, ich beginne jetzt einen Trank zu brauen, dann gehe ich 30 Sekunden, was ja auch eine total tolle Zeit ist, um irgendwas anderes zu machen, irgendwo anders hin und dann komme ich wieder und dann kann ich meinen Trank nehmen. Wer kommt auf solche Ideen? Es ist vom Gameplay, also jetzt mal rein Gameplay-mäßig gedacht, klar, gut, vielleicht kann ich dann mehr Tränke brauen, dann habe ich halt irgendwie, ne, wenn es 3 Tische sind, kann ich überall eine Potion anfangen und dann ernte ich die ab. Aber trotzdem, ja, es ist halt, es fühlt sich für mich nicht nach gutem Gameplay an. Gleiches bei Pflanzen. Ja, es dauert eine Weile, bis dein chinesischer Kampfkohl irgendwie gewachsen ist in seinem Ding. Oh, Kinder, ja, aber ich will doch trotzdem einfach, das ist mir dann, in dem Moment ist es nicht responsiv genug. Und das ist halt besonders für mich die Erfahrung brechend bei einem Spiel, was ja doch, wie Forspoken übrigens auch, drauf ausgelegt ist, vieles sehr schnell machen zu können. Ja, also wenn du auch durch die Open World dich bewegst, auch zu Fuß, wenn du Sachen einsammeln möchtest zum Beispiel, dann rennst du einfach drüber, drückst X dabei und dann sind die Pilze halt in deinem Inventar. Die haben da noch eine kleine Animation, die guckst du dir irgendwann gar nicht mehr an, weil du einfach durchrennst und diese Pilze mitnimmst, weil sie einfach gesagt haben, zu Recht finde ich auch, ne, man muss ja jetzt nicht unbedingt eine Einsammelanimation einbauen oder so, dann sind wir bei Gothic, das wäre wieder ein Level von irgendwie Authentizität, den halt ein Hogwarts Legacy auch nicht bräuchte in dem Moment, vollkommen cool. Ja, aber warum muss ich dann 30 Sekunden warten, bis eine Potion fertig gebraut ist? Ne? Also solche Sachen, das finde ich sehr störend, was übrigens diese schnelle Fortbewegung angeht, das hatte ich noch gar nicht gesagt. Die Laufanimationen in Hogwarts Legacy, wir hatten das ein bisschen bei der Preview schon gesagt, sind merkwürdig. Ne? Ist, glaube ich, ein gutes Wort. Mir kommt so vor, als hätten sie irgendwie erst die Laufanimationen gemacht, dann die Open World designt und dann gemerkt, oh, unsere Laufanimationen sind zu langsam, um sich durch diese Welt zu bewegen, in einigermaßen angemessener Geschwindigkeit, zu Fuß zumindest. Also lass uns die Animation beschleunigen. Und deswegen rennt dann Charakter halt so hepp, 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 hepp. Super, also okay, das ist jetzt wieder Michas private Quarrel-Liste hier. Das finde ich merkwürdig. Aber ja, dieses Ganze, ne, erstens auf Tränke und Pflanzen warten. Ich warte einfach nicht gerne in Spielen, die nicht drauf ausgelegt sind, an anderen Stellen, dass ich warte. Das können sie in Browser-Games machen, aber nicht in Hogwarts Legacy. Und dann, was dieses Gear-System noch dazu angeht, ja, was mich noch zusätzlich stört. Ja, man kann es transmogrifizieren. Das war bei Cyberpunk aber auch schon sowas, wo ich gesagt habe, ah, Kinder, ich trage mein Hausmantel, ne, mit meinem Ravenclaw-Logo drauf und so, mit dem Raben. Ich trage darunter eine stylische Schuluniform. Und das sieht gut aus. Ja, so muss man aussehen als Hogwarts-Schüler, finde ich. Und dann gehe ich in einen Dungeon, mache eine Kiste auf und ich ziehe einen legendären Schlafanzug aus dieser Kiste, der besser ist als meine Hogwarts-Kleidung. Ich denke mir, was ist denn das jetzt für ein Schlafanzug? Ich hatte halt wirklich, auch das hast du ja dann auch in Story-Szenen an, bei großen, dramatischen Story-Szenen mit Professor Fig stehe ich da im Schlafanzug und drüber meine Hogwarts-Kutte. Wo ich mir auch denke, also ne, wenn ich Spiele entwickeln würde, würden die niemals fertig, weil ich mir denken würde, Professor Fig müsste das kommentieren. Ja, und so irgendwie sagen, ist das dein Look jetzt hier?
Das ist der Schlafanzug von Voldemort. Hast du es nicht gemerkt?
Ja, stimmt. Stimmt. Ah ja, lauter solche Sachen. Da würde man halt drum rumkommen, wenn dieses aufgesetzte System nicht wäre. Weil ich finde, also das ein bisschen, ich höre gleich auf. Ich erspare euch das jetzt. Aber um das jetzt noch mal zu Ende zu bringen. Ich finde halt, durch dieses Gear-System, was sie eingebaut haben, weil sie halt das als Rollenspielsystem noch drin haben wollten, zusätzlich zu der Charakterentwicklung, die ja recht reduziert ist. Ne? Du schaltest halt dann frei, dass irgendwie Zauber noch zusätzlich Effekte auslösen oder so. Also es gibt schon Talente, die man lernen kann, aber relativ reduziert jetzt im Vergleich zu anderen Rollenspielen wie alle anderen Rollenspiele. Ne? Dieses Gear-System pflanzt sich dann halt fort in anderen Mechanismen, wo es eine interessantere, vielleicht storybasierte Belohnung ersetzt, wie zum Beispiel bei diesen Merlin-Prüfungen, wenn du die ja machst, die ja auch immer ein bisschen anders sind, ne? Wenn du halt dann irgendwie, wo Säulen aus dem Boden wachsen und du musst gucken, okay, was muss ich mit den Säulen jetzt genau machen? Muss ich die anzünden? Muss ich die zerstören? Muss ich irgendwas, ne? Blabla. Gibt's mehrere Methoden. Muss ich einen Felsen in eine Kuhle bewegen? In welchem anderen Open-World-Spiel auf der Nintendo Switch habe ich das denn zuletzt gemacht? Aber egal, es sind halt mehrere Varianten, die da sein können. Aber was ist die Belohnung dafür? Mehr Gear-Plätze im Inventar. Und genau das Gleiche halt bei dieser Ballonsache, wenn ich mit dem Besen Ballons platzen lasse, was eh schon gameplaymäßig eher ein bisschen schwach ist, finde ich, ist die Belohnung halt Besenkosmetik. Ja, das wird dann freigeschaltet in diesem, wie heißt der, Almanach der Belohnungen? Nee, wie heißt das Ding, dein Field Guide,
Handbuch?
Feldtagebuch, dann also in diesem Freischaltbuch.
Handbuch,
genau. Da kannst du die Sachen dann freischalten. Aber ich denke mir auch, Besenkosmetik, ja, ist schon natürlich, auch das, da kann ich mich wieder mit anfreunden, weil das ist logischerweise auch so ein typisches Harry Potter-Ding. Natürlich ist man dann im Wettbewerb mit den anderen Leuten an der Schule, dass man einen cooleren Besen hat, ja, so als Statussymbol. Aber den will ich doch erlangen durch eine Geschichte. Ne, keine Ahnung, vielleicht will ich irgendwie den alten Besen von Merlin finden im alten Turm von Merlin, der zufällig nur 600 Meter von Hogwarts entfernt steht, aber da war noch nie jemand. Und also, aber wie auch immer, ne, also dass das alles ein bisschen storymäßiger eingebettet wird und nicht nur eine Freischaltsache ist in einem Menü. Das hätte ich halt schön gefunden.
Also zum einen, es gibt eine Besenerweiterung, wo dann Funken von deinem Besen hinten rauskommen. Also Funken, ja.
Okay,
also das ist cool. Zum einen.
Funken, okay. Michael, Funken.
Ja, ist dann korrekt. Und alles, was ich gesagt habe, ist falsch.
Und dann kurz zu der Wartezeit bei Pflanzen und so weiter und so fort. Es gibt einen Trick, und den du da einfach sehr viele Tische in deinen Raum der Wünsche stellst, ja, und dann quasi überall die Pflanzen reinpackst. Und jedes Mal, wenn du auf eine Mission gehst, pflückst du die einfach auf, mhm, und gehst dann zu deiner Mission. Da musst du nie wieder warten.
Ach so.
Ja.
Ah, okay, cool.
Ja, ich wollte auch noch dazu sagen, Micha, ich stimme dir dazu. Ich würde es auch cooler finden, wenn die Welt noch mehr gefüllt werden würde mit kleinen, coolen Geschichten. Ich sag's mal so wie es jetzt aktuell ist, empfinde ich es nicht als störend. Also auch diese Wartezeiten, da hatte ich ja auch im Vorfeld ein bisschen Sorge, dass das zu sehr Richtung Mobile geht und vielleicht auch Raum für so Mikrotransaktionen oder so in Zukunft bieten könnte. So, hey, schalte für 7 Tage keine Wartezeit frei oder so für 3,99. Aber ich empfinde das so, wie es jetzt aktuell ist, tatsächlich nicht als störend, weil, wie Dennis gerade schon gesagt hat, du pflanzt dir das halt einmal an, packst noch ein bisschen Dünger dazu, damit da mehr Ertrag kommt und bereitest alles vor, gehst auf eine Mission, kommst zurück, erntest, nimmst deine Tränke mit, setzt nochmal alles auf und gehst wieder. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr zu Wartezeiten. Wo ich ein bisschen die Hoffnung habe, ich meine, diese Welt, die ist ja relativ groß, mhm, und die Open World besteht ja, also die Open World außerhalb von Hogwarts besteht ja auch aus 2 Teilen. Du hast halt diesen Bereich, den du relativ früh dann erkunden kannst und dann hast du noch die Küstenregion. Und gerade in der Küstenregion, da führen dich die Hauptquests seltener hin als halt in das Umland, das du zuerst freischaltest. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie jetzt erstmal so die Welt aufgebaut haben, um sie dann halt im Nachhinein vielleicht mit DLCs oder so und mit Erweiterungen zu füllen, wo dann halt vielleicht auch nochmal die coolen Geschichten dazukommen. So etwas wie die Begleiterquest mit Sebastian beispielsweise, die ich sehr, sehr gut fand. Ja. Glaube sogar besser als die Hauptstory selbst, weil da einfach sehr coole Themen angesprochen werden, sehr coole Charaktere vorkommen. Ja. Und die Hoffnung will ich noch nicht aufgeben. Weil die haben mich jetzt schon mal überrascht mit dem Spiel und ich will einfach Benefit of the Doubt. Aber dass tatsächlich diese Kleinigkeiten, dass da noch so ein bisschen Luft nach oben ist, ist auch das, was mich davon abgehalten hat, die 90 zu geben. Weil kurzzeitig hatte ich damit mit dem Gedanken gespielt. Da habe ich gesagt, nee, 88, es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber da die können noch mehr rausholen.
Das ist ja generell ein Aufruf, den man an Open-World-Spiele richten kann, die halt auch schön gebaute Welten haben. Ja, theoretisch sogar Forspoken. Ich finde nämlich, Forspoken ist die Welt auch vom Look her cool. Also ich mochte es, mich darin zu bewegen. Ich mochte es, die anzuschauen. Sie sieht stellenweise halt einfach gleich aus. Auch gerade, was irgendwie so systemische Sachen angeht. Dann ist halt jeder Eingang zu einem Dungeon gleich und jedes Zufluchthäuschen, in dem du craften kannst, ist gleich und so. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr eine große Welt baut, nutzt sie mehr, füllt sie mehr mit der Zeit. Das finde ich immer super, ist ja auch das, was wir Ubisoft nicht direkt sagen, sondern über Ubisoft sagen, wenn sie aus dem Zimmer sind. Macht bitte mehr mit euren Welten im Nachgang. Ne? Füllt gerne mehr Quests rein, nehmt eine Region, wo bisher noch nicht so viel drin ist, macht da noch eine coole Story rein. Weil ihr könnt es. Ihr habt eigentlich die Welt ja schon da, das Fundament ist gelegt und ihr könnt auch Geschichten schreiben, wenn ihr wollt. Also macht das doch. Ja, vielleicht machen sie das in Zukunft, zumindest bei Ubisoft mehr mit den Assassin's Creeds, die jetzt dann in der Pipeline sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ubisoft, das füllt ganze Podcasts. Nichtsdestotrotz, ja, mehr solche Nebenquests wie die mit deinen Begleiterinnen und Begleitern, insbesondere Sebastian, das wäre klasse. Mhm. So würde ich mir so sehr wünschen einfach für diese Hogwarts Legacy-Welt. Ja, weniger Mondstatuen. Weniger Farmville im Raum der Wünsche mit den Tieren. Ich meine, es ist ja süß, ja, wenn du so einen Mondkalb da hast und es streicheln kannst und so, aber ja, also
und du hast Knuddelmuffs,
halt, ja. Es sind vielleicht auch unterschiedliche Zielgruppen einfach an der Stelle, ne? Ja, der Kollege, vielleicht um das noch zu erwähnen, der Kollege Nils aus unserem Tech-Team hat zwei kleine Töchter, mit denen er zusammen, also er hat natürlich einen Technik-Check gemacht von Hogwarts Legacy. Die PC-Version hatte auch technische Probleme, das wollen wir an der Stelle nicht verschweigen. Und Nils war halt derjenige, der mit unserer Hilfe so ein bisschen dies parallel gespielt haben, denen nachgegangen ist, um zu gucken, woran liegt das, was ist da los. Und hat es dann zusammengespielt mit seinen zwei kleinen Töchtern. Und die fanden natürlich diese Tiere ganz fantastisch. Also das ist vielleicht auch eingebaut worden, so ein bisschen als, hey, für jüngere Harry Potter-Fans, die halt die Tierwesensachen mögen.
Ich finde die Balance, dadurch, dass Hogwarts Legacy ja sehr, sehr viele unterschiedliche Gruppen anspricht, weil das Spiel natürlich auch Leute interessiert, die normalerweise vielleicht gar nicht so viel mit Spielen zu tun haben. Ich finde, diese Balance kriegt das Spiel ziemlich gut hin. Weil du hast halt diese Option, du kannst halt für Kinder oder wenn du dich lieber mit deinen Tieren beschäftigen möchtest, kannst du das machen, aber du musst halt nicht. Und das, finde ich, ist sehr, sehr, sehr gut gelöst. Das hat mir sehr gut gefallen. Weil ich halt einfach, ich war halt auch so, ja, Raum der Wünsche ist eher nicht so meins, muss ich das jetzt machen? Und dann habe ich gemerkt, ich kann einfach so viel und so wenig damit anstellen, wie ich halt möchte für meinen Durchgang. Und das hat mich sehr gefreut.
Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich vorab gedacht habe, wie schaffen sie das wirklich, diese Casual-Harry-Potter-Fanbase, die wirklich vielleicht nur dieses Spiel, sonst seit 20 Jahren überhaupt kein Videospiel mehr angepackt hat, mit wirklich Leuten, die viel Open-World spielen und so weiter und so fort, eben zusammenzubringen. Und ich finde, da ist der Spalier wirklich sehr, sehr gut geglückt. Also du kannst dich eben wirklich in kleinen, einfachen Dingen verlieren. Du kannst aber auch im Kampfsystem da deine verschiedenen Kombos raushauen und du kriegst ja immer wieder neue Zauber und kannst das Ganze immer verbessern. Mhm. Du kannst durch die vier Schwierigkeitsgrade eben auch genau fein justieren, ob du jetzt eben die große Herausforderung haben möchtest oder stellst das Ganze eben in den Geschichtsmodus und bekommst dann quasi ja überhaupt keinen Schaden mehr. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gelöst. Also wirklich dieses vom Tierwesen streicheln bis über ins Kampfsystem sich da komplett reinzufuchsen. Und das ist eben auch der Punkt, den ich zu Beginn schon mal meinte mit diesen Sammelaufgaben und so weiter. ich weiß noch, wie ich damals auf der PS1 dieses Harry Potter und der Stein der Weisen gespielt habe. Und da machst du ja auch nur so kleine Dulli-Aufgaben. Ja? Und trotzdem habe ich mich wie ein Kind drüber gefreut, diese Sachen zu machen. Und ich glaube, wenn da jemand wirklich durch diese Luftballons durchfliegt oder diese kleinen Merlin-Aufgaben macht, das Ding ist halt, du musst die ja auch nicht alle komplett machen. Machst du halt 10, dann ist es ja auch gut. Dann kannst du damit, selbst mit diesen Aufgaben, viel, viel Freude haben. Und wenn nicht, lässt du sie eben weg. Du musst das Crafting nicht nutzen, du musst dieses ganze Tierwesenzeug nicht nutzen, du musst viele Zauber überhaupt nicht nutzen, wenn du das nicht willst. Also wirklich dieses Optionale. Dadurch haben sie es eben sehr gut geschafft, dieses Spalier hinzubekommen. Das rechne ich im Spiel sehr, sehr hoch an.
Ja, und sie haben es sogar geschafft, nicht Harry Potter Fans wie mich doch ein bisschen zu entführen in dieses Universum. Selbst bis hin, ne, in Hogsmeade zu den einzelnen Läden, wo du dann Bonbons essen kannst, die dich Feuer spucken lassen oder Scherzartikel ausprobieren kannst oder die beweglichen Schaufensterpuppen irgendwie zum Bewegen bringen kannst oder in den Friseurladen gehst mit den Büsten, auf denen sich dann die Frisuren ständig ändern, magischerweise. Also auch da wieder mit so vielen kleinen Details. Das haben sie gut gemacht. Das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Was habe ich in Forspoken? Ich gehe in einen Raum, der eh schon aussieht wie in einem Spiel von vor längerer Zeit.
Die sehen alle gleich aus, die
Räume. Ja, leider. Also auch was Details angeht. Ja, es ist eine postapokalyptische Welt, aber es könnte doch mal jemand was Schönes trotzdem in seinem Zimmer aufstellen. Eventuell, statt nur ein Holzregal mit Büchern. Und dann gehst du in den Raum, da ist eine Kiste drin. Und dann machst du die Kiste auf und Frey sagt, ein waschechter Schatz. Und was ist in der Kiste?
Und dann ist es so ein Blatt zum Craften.
Ja, eine Feder, was in dem Fall. Ja, schwierig. Also auf jeden Fall ein klarer Sieg in diesem Duell der zauberhaften Open Worlds Anfang 2023 für Hogwarts Legacy mit Abstrichen. Ne? Also finde schon, es hat auch seine Schwächen, aber nichtsdestotrotz, es hat auch durchaus deutliche Stärken. Und das soll's an dieser Stelle gewesen sein aus der Welt der Zauberei. Vielen Dank, Nathalie, und vielen Dank, Dennis. Das war klasse. Wir diskutieren dann diese Gier-Sache noch mal nach dem Podcast weiter, glaube ich.
Wir prügeln uns jetzt noch. Ja, genau. Treffen uns gleich auf dem Parkplatz.
Ja, auf dem Parkplatz von Hogwarts. Auf so einem Besenparkplatz einfach. Und ja, bevor wir uns hier unverzeihliche Flüche gegenseitig um die Ohren hauen, sage ich vielen Dank auch an euch da alle, an euch alle da draußen auch dieses Mal wieder fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Zauberspiel. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.